Guten Morgen miteinander. 1977, als ich den Weg zu Gott gefunden habe, da war in dieser Gemeinde, wo wir waren, die Biografie von George Müller, die heisst «Niemals enttäuscht», ist fast eine Pflichtlektüre, die wir dort lesen mussten. Und ich werde den Morgen werde ich mal die Biografie weitergeben von George Müller und mal schauen, was er für Christen dort gemacht hat. Im Jahr 1835 ist im englischen Bristol in einem 30-jährigen Mann die Not der Waisenkinder aufs Herz gelegt worden. Die dort in seiner Umgebung in sozialem Elend gelebt haben. Er hätte gerne für die Kinder ein Waisenhaus gegründet. Er war aber selber völlig mittellos gewesen. Er lebt doch im Dienst für Jesus Christus, selber aus dem Glauben, buchstäblich von der Hand ins Maul. Er betet, um in dieser Angelegenheit den Willen Gottes zu erkennen, bis in den eines Tages beim Bibellesen das Wort aus dem Psalm 81,11 trifft, was heisst, tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Sofort betet er Gott um ein Haus samt Grundstück. Er betet um 1000 Pfund und geeignete Menschen, die für die Kinder sorgen können. Und Gott enttäuscht den Mann nicht. Wenige Monate später kann er ein Waisenhaus eröffnen. Und nichts hat in dieser Jugend von diesem Mann darauf hingedeutet, dass er einmal ein Glauber vom Glauben werden sollte. Ein Christ, der nichts von den Menschen, aber alles von Gott erwartet hat. Der George Müller, der ist 1805 in Kroppenstedt bei Halberstadt, das ist in Deutschland, als Sohn von einem Steuereinnehmer geboren worden. Der Vater hat den George und seinen Brüder nach weltlichen Grundsätzen erzogen. Er hat diesen beiden Jungs schon früh unverhältnismäßig viel Geld gegeben, dass sie sich schon in jungen Jahren an Geld gewinnen konnten. Die Folge davon war, dass der George überheblich und verschwenderisch geworden ist und schon im Alter von 10 Jahren angefangen hat, von dem Geld zu stellen, das sein Vater verwaltet hat. In seiner gesamten Jugendzeit hat er ein wüstes Leben als Spieler, Trinker und Frauenheld geführt. Und das Leben hat er immer wieder mit verschiedenen kleineren Gaunereien finanziert. Einmal hat dann sogar sein Vater als 16-Jähriger aus dem Gefängnis müssen auslösen, wo er 25 Tage wegen Zechprellerei und Betrügereien eingesessen war. Er hatte aber auch Begabungen und wissenschaftliches Interesse. Und so hat er seine Gymnasialzeit erfolgreich abschließen und ist 1825 in Halle an die Universität gegangen. Sein Vater hat ihn für das Studium der Theologie bestimmt. Aber nicht etwa aus christlicher Überzeugung, sondern nur wegen dessen, um seinem Lieblingssohn ein bequemes und sorgenfreies Leben zu sichern, an dem er dann auch im Alter teilhaben könnte. Zuerst hat George sein Wüstentreiben auch als Student weitergeführt, bis er dann im November 1825 durch einen Freund in einen Hauskreis von echten Christen eingeladen worden ist. Und dieser Abend ist zum Wendepunkt geworden in seinem Leben. Zum ersten Mal hat er erlebt, wie Menschen aus wahrhaftem Herzensgefühl heraus zu Gott betet haben. Er hat dann selber angefangen, die Bibel zu lesen und zu beten. Und das hat sein Leben auch verändert. Wenn er auch nicht sofort alle sündigen Neigungen aufgegeben hat, so hat er doch seine schlechten Freunde verloren. Und er hat sich auch immer mehr auf die Seite von Jesus Christus gestellt. Selbst dann, wenn ihn seine Mitstudenten ausgelacht haben. Es ist eine tiefe Freude in seinem Leben eingezogen. Und schliesslich ist es ihm klar geworden, dass er in die Mission gehen sollte. Sein Vater ist allerdings ist ärgerlich gewesen über die Bekehrung und die missionarischen Absichten. Und er war enttäuscht gewesen. Und er hat seinen Sohn unter Tränen wollen zurückhalten von diesem Weg. Aber der George ist standhaft geblieben. Er hat auch zukünftig darauf verzichtet, von seinem Vater Geld anzunehmen für seinen Lebensunterhalt. Und da ist schon ein Grundsatz von seinem Leben sichtbar geworden. Sich nämlich im Blick auf sein Handeln im Glauben nicht von kirchenfernen Leuten zu unterstützen zu lassen. Und Gott hat auch die konsequente Haltung hat er bestätigt. Er hat ihm immer wieder Möglichkeiten verschafft, durch Unterricht, Übersetzungen oder solche Sachen seinen Lebensunterhalt selber können zu verdienen. Weil der George Müller ein Deutscher war, hat er eigentlich gerne in eine deutsche Missionsgesellschaft eintreten. Aber für das hat er die Einwilligung von seinem Vater gebraucht und der Vater hat ihm die nicht gegeben. Wegen dessen ist er 1829 nach London zu einer Ausbildung bei einer englischen Gesellschaft gegangen und um dort unter den Juden in London zu arbeiten. Schon als Missionsstudent hat Müller eifrig unter den Londoner Juden gearbeitet. Er ist dann fest krank geworden. Und nach der Ausheilung von dieser Krankheit ist ihm immer mehr Zweifel aufgekommen, ob es auch richtig sei, seinen Dienst von der Leitung und von der Finanzierung durch Menschen bestimmen zu lassen. Er war tief beeindruckt von dem Beispiel vom Zahnarzt Anthony Norris Groves aus Exeter, wo sie Zahnarztberuf aufgegeben hat, um mit Frau und Kind nach Asien zu gehen und dort als Missionar tätig zu sein. Und dabei völlig auf ein Herz vertrauen, dass er ihn und seine Familie werde versorgen. Aus diesem Grund hat der Müller seiner Missionsgesellschaft den Wunsch vorgebracht, dass er künftig ohne Lohndünge arbeiten. Aber er will auch dort arbeiten, wo es der Herr ihm aufs Herz legt. Die Missionsleitung hat das Begehren abgelehnt. Und so hat sich der Müller von dieser Mission gelöst. Also nur 9 Monate. Nachdem, dass er nach England gekommen ist. Und 65 Jahre später hat der Müller geschrieben, ich habe noch keinen Augenblick lang den Entschluss von damals bereut. Der George Müller ist in den Süden gegangen von England, um dort das Evangelium zu verkündigen. Er hat das Angebot angenommen, in einer kleinen Gemeinde als Pastor tätig zu sein. Er hat sich aber nicht darauf beschränkt, seinen Dienst an dem Platz zu machen, sondern er hat sich auch die Freiheit vorbehalten, jederzeit im Ruf Gottes zu folgen. Bald hat er sich auch dorthin geführt gesehen, auf einen festen Lohn zu verzichten und nur noch von freiwilligen, anonymen Spenden zu leben. Er ist sich da mit seiner Frau und seine Frau, das war die Schwester von dem Zahnarzt Groves. Und die hat er 1830 geheiratet. Er war mit ihr also völlig einig gewesen, im Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber freiwillig Armut auf sich zu nehmen. Sie haben all das Notwendige von Gott erwartet und alle anvertrauten Güter im Dienst vom Herrn verwenden. Von dem Entschluss ist der Müller, solange er gelebt hat, nicht mehr abgegangen. Und er hat mit dieser bedingungslosen Abhängigkeit von Gott ein Werk aufbauen, das weltberühmt werden sollte. Und dabei hat er von Anfang her müssen lernen, täglich auf seinen Herrn zu vertrauen und sich jede Geldsumme, manchmal sogar die einzelnen Mahlzeiten von Gott zu erbitten. Er hat sich weder auf ein gesichertes Einkommen können abstützen, noch hat er Vorräte können ansammeln. Gott hat ihn oft bis an die Grenzen vom Mangel geführt. Aber er hat auch bezeugt, dass er mit seiner Frau, mit seiner Familie, mit seinen Mitarbeitern und den Tausenden von anvertrauten Waisenkindern nie Mangel und Hunger gelitten hat. Stell dir mal einmal vor, Gott würde dir zeigen, dass du deinen Job, dein gesichertes Einkommen sollst aufgeben und in Dienst vom Herrn treten. Und nur noch von anonymen Spenden zu leben. Und dabei darfst du auch nicht Werbung für deine Situation machen. Wer würde heute noch ein solches Wagnis eingehen? Vielleicht ein paar besondere Missionare. Aber das Vorgehen würde doch bei vielen Menschen einfach nur Kopfschütteln auslösen. Aber gerade in finanziellen Situationen, in finanziellen Schieflagen dürfen wir doch Gott auch immer ganz konkret erleben. Auch wir als Familie haben das vor x Jahren dürfen erleben, wo auch wir in einer finanziellen Schieflage gewesen sind. Und wir haben das auch vor Gott gebracht. Wir haben auch gebrüllt, weil es uns so schlecht gegangen ist. Und Gott hat geholfen. Gott hat das im Menschen aufs Herz gelegt, dass sie uns auch finanziell unterstützt haben. Gehen wir wieder zurück zum George Müller. Bei seinem Bemühen um die Verbreitung vom Evangelium ist im Müller besonders die Not der Waisenkinder zur Frage an Gott geworden. In dieser Zeit von der grossen sozialen Not, die die industrielle Revolution damals mit sich gebracht hat, sind aus den armen Bevölkerungsschichten relativ viele Menschen schon in jungen Jahren gestorben und haben zahlreiche Vollwaisen hinterlassen. Grundsätze, die im Müller bei seiner Waisenhausgründung bewegt haben, waren ganz bezeichnend für ihn. Erstens, Verherrlichung von Gott und Glaubensstärkung von seinen Kindern, wenn sichtbar wird, dass man Gott nicht vergeblich vertraut. Zweitens ist ihm auch das geistliche Wohl von diesen weisen Kindern am Herz gelegen. Und drittens auch ihr irdisches Wohl. Und dabei war der erste Beweggrund für den Müller immer der wichtigste gewesen. Immer war das erste und eigentliche Ziel bei seiner Arbeit gewesen, dass Gott verherrlicht wird. Durch die Tatsache, dass die Weisen unter seiner Obhut alles überkommen, was sie benötigen. Und das alleine durchs Gebet und Glauben. Ohne irgendjemand um Hilfe zu bitten. Durch das soll man sehen, dass Gott immer treu ist und dass Gott Gebet erhört. Der George Müller hat seinen Grundsatz sein ganzes Leben lang durchgehalten. Wobei sein Werk, das er 1836 angefangen hat, von 17 Kindern, dann das erste Waisenhaus eröffnet worden ist, ist zu einem gewaltigen Unternehmen geworden mit 2000 Kindern in 5 grossen Häusern. Und im Laufe seines Lebens ist er zum Vater von etwa 10'000 Waisenkindern geworden. Und er war dabei immer gezwungen, immer in der Abhängigkeit von Gott zu bleiben. Das heisst, er hat nie finanzielle Mittel für längere Zeit im Voraus. In der Regel ist es so gegangen, wie er am 1. November 1837 in seinem Tagebuch notiert hat. Er hat dort geschrieben, wir haben sehr wenig Geld. Und wegen dessen habe ich den Herr wiederholt um 100 Pfund gebeten. Aber Gott hat sich nicht an diese Bitte gehalten, sondern er hat uns mit wenig Geld immer das gegeben, was wir gerade gebraucht haben. Stets hat er abgelehnt, öffentliche Mittel und Spenden anzunehmen oder überhaupt Menschen um Geld zu bitten. Das Gebet vom Glauben war für ihn die einzige Einnahmequelle. Vielmals ist er am Rand vom Finanziellen nicht geführt worden, um dann Hilfe zu erfahren. In dieser Zeit war er immer noch auf den Knien vor Gott. Auch die grossen Summen für den Bau der Waisenhäuser hat er neben den anderen Mitteln für den täglichen Gebrauch hat er auf diese Art und Weise bekommen. Dabei ist ihm jede Schwärmerei ferngelegen. Er war ein nüchterner Rechner. Seine Tagebücher gleichen seitenlang in einem kaufmännischen Journal mit Soll und Haben, die allerdings immer von Gott ausgeglichen worden sind. Und wenn wir uns das einmal einmal vorstellen, die Spendengelder, die George Müller für seine Waisenhäuser erhalten hat, sind umgerechnet auf heute rund 150 Millionen Schweizer Franken. Wir dürfen jetzt noch ein bisschen Film schauen, wo das einfach auch noch ein bisschen unterstützt, was ich hier jetzt gesagt habe. Wir wollen uns noch ein paar Gedanken machen über Gebet und Glauben. Wir haben ja gesehen, dass der George Müller das wirklich ausgelebt hat. Beten ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Das Beten hat mit unserem Innersten zu tun. Wer jemals einmal gebetet hat, der hat damit Erfahrungen gemacht. Gute oder vielleicht auch enttäuschende. Und die Frage, die wir uns stellen sollen, ist, was habe ich für Erfahrungen mit dem Gebet gemacht? Als Kind Gottes darf ich Jesus Christus als Herr, Erlöser und Bruder lieb haben. Beten ist keine Leistung. Es ist der Ausdruck der Beziehung zu Jesus. Und genau so, wie es der George Müller erlebt hat, dürfen auch wir erleben, dass Gebet Auswirkungen hat. Das Gebet funktioniert aber nicht im Sinn von einem Automat, wo man oben gute Werke und Bitten eingibt und unten dann die Erfüllung rausziehen kann. Als Bettender habe ich es immer mit Gott als Souveränem gegenüber zu tun. Ich bin überzeugt, dass das Gebet eine Wirkung hat. Aber Gebet und Wirkung verhalten sich nicht so wie Ursache und Wirkung in der Physik. Warum sind Gebetsübungen in vielen Kirchen die Veranstaltungen, die am wenigsten besucht werden? Wir dürfen uns nicht täuschen. Gebet ist Arbeit. Wahre Fürbitte ist Opfer. Im Hebräer 5,7 lesen wir von Jesus, dass ein Teil von seinen Gebeten, Bitten, Flehen, lautes Geschrei und Tränen gewesen sind. Viele Better bringen einen Einkaufszettel mit, wenn sie im Gebet vor Gott kommen und erwarten, dass Gott alle ihre Besorgungen erledigt. Ist es nicht viel besser, wenn wir mit einem leeren Zettel vor Gott kommen und ihm sagen, Herr, ich bin dein Laufbursch. Was soll ich machen? Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht mit Anliegen zu Gott kommen sollen. Das ist gut, wenn wir das machen. Aber Gott ist nicht der Inhaber von einem Warenhaus, wo alle unsere Wünsche erfüllen. In der Bibel lesen wir, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben. Ein Bub hat sich vergeblich abgemüht, einen grossen Stein aufzuheben. Sein Vater hat ihn beobachtet und dann hat er schliesslich zu ihm gesagt, setzest du wirklich alle Kraft ein? Natürlich, sagt der Bub. Nein, das stimmt nicht, sagt der Vater zu ihm. Du hast mich nicht um Hilfe gebeten. Wir lesen in der Bibel, bittet, so wird euch gegeben. Genau wie die Eltern darauf bestehen, dass Kinder höflich Bitte sagen, so fordert Gott manchmal von seinen Kindern auch, dass sie Bitte sagen. Es ist so, als Gott zu euch sagt, ich weiss, was du willst, bevor ich es dir gebe. Aber es ist gut, wenn Klarheit geschaffen wird, warum und wie du danach fragen. Im Buch Jesus unser Schicksal vom Pfarrer Wilhelm Busch steht folgende Geschichte von einem 16-jährigen Bub, der ein erschütterndes Erlebnis erzählt hat, wo er im letzten Krieg eingezogen worden ist. Über seinem Ort ist ein Bombenangriff niedergegangen. Wo er dann wieder als Erster aus dem Bunker rausgekommen ist, hat er einen Mann gefunden, und in dem war der Bauch von einem Granatsplitter aufgerissen. Er wollte ihm helfen, aber der Mann sagt nur zu ihm, ich muss sterben. Du brauchst mir nicht mehr zu helfen. Ich brauche nur noch einen, der mit mir betet. Bub, bet mit mir. Da hat der Bub gesagt, in der Hitlerjugend haben wir nur gelernt fluchen, aber nicht beten. Der Bub ist nachher zum Hauptmann gesprungen und hat gesagt, Hauptmann, kommen Sie einmal. Der Hauptmann ist rausgegangen, ist bei dem Mann runtergeknäundelt und hat zu ihm gesagt, Kamerad, was willst du? Hauptmann, ich muss sterben, hat er gesagt. Beten Sie mit mir. Himmel, hat der Hauptmann gerufen. Ich kann doch nicht beten. Der Hauptmann holt den Oberleutnant. Und schliesslich stehen die gestandenen Männer da, die sich doch etwas auf sich einbilden können, was sie doch für Kerlisse sind. Jeden dreckigen Witz können sie erzählen. Sie können fluchen, aber nicht einer von denen kann beten. Nicht einmal ein einfaches Vater unser, bringen Sie raus. Der Bub hat zum Wilhelm Busch gesagt, ich bin dort gestanden und habe gedacht, wenn ich aus dem Krieg rauskomme, dann ist das Erste, was ich machen will, an einen Ort hineingehen, wo ich lernen kann beten. Ich möchte nicht so sterben, wie der Mann dort. Am Dienstag, am 16. August, findet hier in der Seetalkirche das nächste Abenteuergebet statt. Jemand hat einmal gesagt, der Satan, der lacht über unsere Bemühungen. Er verlacht unser Bemühen. Aber er zittert, wenn wir beten. Und lassen wir doch an dem 16. August abends der Satan lässt erzittern. Amen.